Enough is enough oder was zu viel ist, ist einfach zu viel. Die meisten der heute anwesenden Initiativen sind aus dieser Motivation entstanden. Vor allem hier in Österreich ist eine Entwicklung zu beobachten. Die viel zitierte Zivilgesellschaft versucht, Gegenpositionen, Alternativen zur Politik zu bieten. Parallelöffentlichkeiten also, der meist schweigende Teil der Bevölkerung, der mit dem Mainstream nicht konform ist. Im Free Speech Camp haben wir einige zur Parallelöffentlichkeitsszene gehörenden Gruppen hier. In den folgenden 1,5 Stunden werden sie sich präsentieren, Fragen beantworten und Einblicke in ihre Arbeitsweisen geben. Wir haben jetzt im Präsentationszelt in Kürze die offizielle Eröffnung des Free Speech Camps mit den Initiativen gegen Schwarz-Blau mit Wolfgang Christel.
Gleich neben ihm darf ich vorstellen Marie Ringler von der Initiative Volkstanz. Unmittelbar neben mir Andreas Görg von der Initiative Widerstand Mund. Gleich rechts neben mir Bernhard Wernitznik von der Initiative Kulturkarawane. Und noch weiter rechts von mir, von Ihnen aus gesehen, linker. Und ganz links darf ich vorstellen, ursprünglich Sonja und Luther, nunmehr Marion und Michael. Von der AF.R.I.K.A. Initiative aus Südafrika-Gruppe, von der Autonomen Afrika-Gruppe, einer Initiative aus Süddeutschland, die die einzige Initiative ist, die es schon seit einiger Zeit gibt. Alle anderen Initiativen sind neu und ziemlich zeitgleich oder unmittelbar nach der schwarz-blauen Regierungsbildung in Österreich erfolgt. Der Grund dürfte Ihnen, nehme ich an, allen bekannt sein. Wir haben seit rund einem halben Jahr das erste Mal nach vielen Mitte-Mitte-Regierungen, Mitte ein bisschen Linksregierungen oder vielleicht auch ein bisschen weiter manchmal Linksregierungen, das erste Mal in unserer österreichischen Geschichte eine Mitte-Rechtsregierung, mit der wir uns auf verschiedenen Ebenen und insbesondere auf dem Gebiet der Kultur herumzuschlagen haben, aber nicht nur auf dem Gebiet der Kultur, sondern in allen zentralen Fragen, die die Gesellschaft schon immer beschäftigt haben, für die sie allerdings vorher andere Lösungen parat hatte. Das heißt, Sie haben in den letzten Monaten wahrscheinlich sehr, sehr viel gehört über den Begriff Widerstand, auch Debatten darüber wahrscheinlich gehört, wie zulässig es denn überhaupt sei, diesen Begriff Widerstand im Munde zu führen, beziehungsweise sich als Titel zu geben. Wir haben uns hier nicht ausgemacht, wer jetzt als Erster oder Erste zu Wort kommen soll oder will. Während ich das sage, warte ich auf ein Augenzucken, auf ein Handzeichen, wer als Allererste oder Allererste sich zunächst einmal, es zuckt schon wer, ganz kurz einmal vorstellen möchte, weil ich nicht davon ausgehen kann und wir nicht davon ausgehen können, dass wir alle wissen, was hier alle gemacht haben, zu machen, vorhaben und wo sie derzeit stehen. Nachdem ich das erste Handzeichen erhalten habe, bitte ich gleich einmal den Wolfi Christel von gegenschwarzblau.net um eine kurze Präsentation von was immer auch. Bitte.
Okay, ich bin ja wahrscheinlich eine ziemlich singuläre Erscheinung am Free Speech Camp und auch bei dieser Diskussion, weil ich von einer Initiative komme, von einem Projekt komme, das eigentlich beendet ist im Großen und Ganzen, das 3 Wochen existiert hat, 1. Februar bis 23. Februar. Die Website www.gegenschwarzblau.net bzw. gegenschwarzblau.chp.net. Es gibt noch 2 andere URLs. Ich bin einer von denen, die die Website betrieben haben, kann natürlich aber nur für mich sprechen und nicht jetzt für alle Beteiligten. Die Website ist entstanden nach der Besetzung der ÖVP-Zentrale, unmittelbar vor der Regierungsbildung. Nach 2 Stunden ist der Entschluss gefallen, eine Website zu erstellen, völlig dilettantisch realisiert. Wir haben wenig Know-how gehabt über HTML, Websites, Programmieren und so weiter und das trotzdem sofort online gestellt. Am Beginn sogar nur auf einem privaten Webspace, später dann haben wir vom Kanal bzw. vom Servus.at Webspace zur Verfügung gestellt bekommen. Ich werde mich jetzt eher kurz halten eben und nachher vielleicht nur ein bisschen näher erzählen, wie das abgelaufen ist. Die Website hat 80.000 Visits gehabt, 500.000 Pageviews, das ist eine gewisse Öffentlichkeitswirkung. Beendet haben wir es aus das Projekt aus verschiedensten Gründen, die ich dann, glaube ich, auch später erst dann noch ausführen werde. Und gebe einfach einmal das Wort weiter.
Ja, das war sehr knapp und kurz und ich habe noch nicht allzu viel erfahren, wüsste nicht noch ein bisschen was sagen. Also ein bisschen war es zumindest.
Okay. Das ist schwierig, ich könnte jetzt entweder sehr lang oder...
Na, mittel.
Mittel. Der Zweck der Website, es waren verschiedene Bereiche unserer Aktivitäten. Einerseits haben wir Texte versammelt gehabt von verschiedensten Gruppen, von verschiedensten Bereichen. Dann haben wir österreichweit Termine gesammelt, was Demonstrationen und Protestaktivitäten betrifft. Dann haben wir natürlich Links gesammelt, dadurch, dass wir so viele Visits gehabt haben und die meisten Leute neue Links an uns geschickt und andere Website-Betreiberinnen haben es dann von uns wieder weiterverwenden können. Und eine spezielle Angelegenheit war die Berichterstattung über die Demos im selben Moment, wo die Demos stattfinden, wo wir Telefonanrufe von Leuten, die auf den Demos waren, bekommen haben und auf der Seite veröffentlicht haben, wo sich die Demo hinbewegt und so weiter, was sicher was auf einer anderen Seite eigentlich nicht gegeben hat, wobei natürlich das dann viel effizienter, kann man sagen, von Radio Orange später übernommen worden ist, da direkte Live-Berichte von Demos und so weiter. Was die Texte betrifft, haben wir ziemlich genau darauf geachtet, dass verschiedenste Gruppen repräsentiert sind und nicht irgendwas total überwiegt oder auch, dass nicht bestimmte Aspekte des Themas total überwiegen, dass zum Beispiel auf der ersten Seite jetzt nicht nur Texte über Polizeigewalt oder irgend sowas sind, sondern ausgewogener. Wenn man das böse formuliert, könnte man natürlich sagen, wir haben da versucht, irgendwie verschiedene Zielgruppen abzudecken. Naja, der Unterschied zu einer üblichen NGO-Politik war aber wahrscheinlich der, dass wir nicht irgendwelche Gruppen ausgeschlossen haben, nur weil sie jetzt nicht mehrheitsfähig sind oder so. Wie das unserem Eindruck macht, zum Beispiel Institutionen wie SOS Mitmensch oder so machen, die eine bestimmte Grenze haben, bei der sie dann sagen, das repräsentieren wir nicht mehr. Bei uns war es so, dass dann zum Beispiel ein Text vom Datblatt neben einem Text vom Kaplan Franz Sieder zum Beispiel gestanden ist. Und der Kaplan Franz Sieder muss eben damit leben, dass vom Datblatt auch was dabei steht. Und ja, das Datblatt auch. Aber was Gründe betrifft, warum wir das beendet haben, die haben dann auch sehr viel damit zu tun, was ich mir vorstellen könnte, wie man neue oder bessere Medieninitiativen schaffen könnte, und darum würde ich das lieber wirklich auf später verschieben.
Ja, das war doch einigermaßen instruktiver als vorher. Ich möchte gleich fortsetzen in einer Reihenfolge mit der Marie Ringler für Volkstanz, weil Volkstanz eine jener Initiativen ist, die zugleich mit neuen Netzwerken oder parallel oder verschränkt damit entstanden sind und deren Durchhaltevermögen doch einigermaßen Respekt auch bei denjenigen, die das gar nicht gern haben, erzeugt hat. Ich habe sogar im Urlaub jetzt immer wieder spöttische Artikel lesen können über sogar dieses lustvolle Durchhalten der Demonstranten und Demonstrantinnen. Und ich denke mir, das ist doch auch eine eigene Stärke, gegen die Unlust an dieser Politik, die eigene Lust am Widerstand zu entwickeln. Bitte Marie, du bist am Wort.
Naja, Volkstanz hat tatsächlich auch ein bisschen was mit Lust zu tun, wobei ich das jetzt durchaus auch als einen politisierten Lustbegriff sehen würde. Volkstanz versucht sich der Frage des öffentlichen Raums und der Politisierung des öffentlichen Raums auf einer anderen Ebene zu entgegnen, als das klassische Demonstrationen so tun, wie wir das kennen. Volkstanz arbeitet sehr stark mit den Mitteln und auch mit der Sprache der Jugendkultur und auch der, sagen wir mal, der Jugendkultur sehr wichtigen Musik und versteht diese Musik auch als ein Vehikel für den Ausdruck politischer Inhalte und darüber hinaus auch für eine Möglichkeit, öffentliche Räume, die uns in dieser Form üblicherweise sich nicht erschließen, auch zu besetzen. Volkstanz macht seit dem 12. Februar 2000 wöchentlich am Samstag Nachmittag Demonstrationen, die jeweils ein bisschen unterschiedliche Ausprägungen noch haben, teilweise sich auch in Anlehnung an die ersten Wochen und auch an die Donnerstagsdemos in Wien auf das Marschieren und in unserem Fall auch das gemeinsame Tanzen beziehen. Wir haben immer einen Truck dabei, der Musik vom Truck spielt. Die Musikrichtungen sind relativ breit und reichen, also von elektronischer Musik, auf die wir einen gewissen Schwerpunkt legen, bis hin zu Oriental Pop und Hip-Hop und ähnlichen anderen Musikformen. Und andere Varianten sind zum Beispiel auch die Radiodemos, die wir gemacht haben, gemeinsam mit Radio Orange. Wir haben zweimal alle unsere Mitdemonstranten und Demonstrantinnen aufgefordert, doch ein Kofferradio mitzubringen oder auch einen Ghetto-Blaster und haben die Musik nicht aus dem Truck gespielt, sondern die Musik kam aus dem Radio und es war also eine Radiodemonstration. Für alle, die es interessiert, liegen da auch ein paar alte historische Flyer mit auch der URL und so ein bisschen den Visuals, die wir verwendet haben. Jetzt im Sommer hat Volkstanz auch aus pragmatischen Gründen sich eher stationär am Heldenplatz befunden und der lange Atem hat sich unter anderem dann in Mobilisierungsversuchen ausgedrückt, wie dass es gemeinsame Fußballspiele am Heldenplatz gegeben hat und ähnliches. Das heißt, immer auch der Versuch, verschiedenste, und ich sage das Wort Zielgruppen jetzt gar nicht so abwertend, weil darum geht es ja auch, Leute zu mobilisieren und zu aktivieren, anzusprechen und auch zu politisieren und für die, sage ich jetzt einmal, Ideen und Ziele zu interessieren.
Ja, danke. Das bestätigt mir etwas, was ich immer schon gewusst habe. Widerstand ist vor allem auch und eine Konditionsfrage. Insofern war das vielleicht nicht falsch angelegt, Fußball zu spielen und dergleichen Dinge mehr zu tun. Es ist auch eine Konditionsfrage für diejenigen, die in dieser Kommunikation stehen. Das sage ich als jemand, der jetzt nach vierwöchiger Abwesenheit seinen gefilterten Elektronik-Postkasten aufgemacht hat und ungefähr 250 Mails vorgefunden hat. Und ein guter Teil dieser Mails war von einer ebenfalls neu entstandenen Initiative. Ich habe sie noch nicht nachgelesen seit gestern, ich werde sie aber nachlesen. Nächster am Wort ist Andreas Görg von Widerstand Mund, bitte.
Ja, ich weiß nicht. Wir haben eigentlich die gegen Schwarz-Blau Idee weitergeführt. Wir haben euch nicht beerbt, wir haben euch nicht abgekupft, wir haben es einfach auch parallel betrieben. Und deswegen kann ich jetzt vom Inhaltlichen her nicht viel hinzufügen zu dem, was der Wolfi gesagt hat. Wir machen täglich eine Ausgabe unseres E-Mail-Mediums Widerstand Mund. Das wird dann täglich an ungefähr 3500 Adressen versendet. Zusätzlich dazu gibt es die Homepage, wo visuell mehr aufbereitet wird. Dort wird auch der Widerstand Mund ordentlich archiviert, wie sich das gehört, dokumentiert. Wichtig an dem Ganzen ist, dass die Leute aus allen möglichen Ecken und Enden, die sich diesem Widerstand zugehörig fühlen oder dieser Bewegung oder wie auch immer man das nennen mag, zugehörig fühlen, ihre Messages an uns posten können. Wir stellen die zusammen und bringen die einmal täglich gesammelt mit Inhaltsverzeichnis heraus. Das ist eigentlich unsere Arbeit und das ist die Kondition, die dahinter steht, wobei das eigentlich relativ einfach ist, weil wir das ganze Personal so aufgeteilt haben, dass für eine Woche sind halt 7 oder mehr Redaktionsmitglieder zuständig und ein Redaktionsmitglied macht in 24 Stunden nur die Arbeit, die ungefähr 40 E-Mails sich anzuschauen, zu sortieren, das Inhaltsverzeichnis zu machen und das Ganze gesammelt weiterzuschicken. Und das läuft dann über verschiedene Kanäle und multipliziert sich dementsprechend. Aber es ist mittlerweile kein großer Aufwand mehr, nur mehr Routine.
Das werde ich beurteilen können, wenn ich meinen elektronischen Postkasten fertig gelesen habe. Dann reden wir noch einmal darüber. Als nächster Bernhard Wernitznik, das heißt, das Verblüffende an dieser neuen und wohl von allen so nicht gewollten Situation ist ja, dass unüblicherweise die in Österreich vorangekündigte Resignation nicht eintritt, sondern permanent neue Impulse festzustellen sind, nicht ganz neue Initiativen, aber diese Initiativen, die sich parallel mit der Regierungsbildung zwischen ÖVP und FPÖ gegründet haben, die sind nicht mutlos geworden, sondern beginnen schon wieder was von vorne und von neuem. Insofern möchte ich dich bitten, dass du die Kulturkarawane kurz vorstellst.
Ja, also ich bin eigentlich nicht nur für die Kulturkarawane da, sondern eigentlich für die Plattform Offenes Kärnten. Das ist eine überparteiliche Plattform in Kärnten, die versucht, den Widerstand in Kärnten in Gang zu bringen, weil es dort sehr schlecht ausschaut bezüglich jeglicher Aktivität und Veranstaltungen etc. Es gibt dort eigentlich im Moment noch nichts und das ist eine kleine Gruppe von Leuten, die halt eben versucht, gerade nach Kärnten Widerstand zu bringen, das dort auch öffentlich kundzutun, weil das in Kärnten faktisch ein Tabu ist und Widerstand gegen die eigene Regierung mit einem Verbrechen faktisch gleichgesetzt wird. Und ja, wir haben jetzt einen Schwerpunkt, das wären die Widerstandstage im Oktober, vom 26. bis zum 28. Oktober, die in Klagenfurt stattfinden werden. Also die Plattform wird dieses Treffen organisieren und Leute aus Österreich und auch aus anderen Ländern Europas einladen, um dort zu diskutieren, zu demonstrieren und zu feiern. Es wird so ausschauen, der erste Tag steht im Zeichen verschiedenster Foren, also Arbeitskreise, die sich mit den also den Konsequenzen der Regierungsbildung auseinandersetzen, auf sozialer Ebene oder kultureller Ebene, wie auch immer. Das wird in einzelne Arbeitsgruppen eingeteilt. Der zweite Tag wird dann im Zeichen des internationalen Widerstands gegen die Rechtsentwicklung entstehen. Es haben schon Leute aus Frankreich, Italien, Slowenien zugesagt, dort teilzunehmen, mitzudiskutieren. Das neue Modell einer konservativ-rechtspopulistischen bzw. rechtsextremen Regierung im Zusammenhang mit gesamteuropäischen Entwicklungen werden da betrachtet. Und am 28. gibt es eine Demonstration, eine Widerstandsmesse sowie ein paralleles Kulturprogramm, das gegen diese Regierung gerade in Kärnten, wo Jörg Haider Landeshauptmann ist, extremste Repressionen gegen Minderheiten, Kulturschaffende eigentlich stattfinden. Gerade das dort zu zeigen und dort endlich zu etablieren und aus dem Bereich des Tabus herauszuholen. Das zweite wäre eben die Kulturkarawane, die mit diesen Widerstandstagen eng verknüpft ist. Wir planen, also es ist geplant, dass in ganz Kärnten, also Anfang Oktober, vom 7. Oktober bis zum 25. Oktober Kulturveranstaltungen jeglicher Art unter dem Motto, also gegen die Regierung, gegen Blau-Schwarz oder Blauen-Schwarz, wie man es nennen will, stattfinden werden und auch die kleinen Dörfer und Kleinstädte in unserer recht konservativen Gegend, um die wach zu rütteln, mehr oder weniger. ja, das wäre es eigentlich.
Ja, danke. Es wird in Österreich, und zwar zunehmend mehr, entnehme ich das den Zeitungen, immer wieder festgestellt, naja, was soll denn eigentlich diese Regierung überhaupt für Probleme machen? So schlimm sei das ja nicht. Siehe Bundesrepublik Deutschland, bei uns brennen ja schließlich keine Asylantenheime, bei uns gibt es schließlich keine Totschläger, keine Skinheads-Gruppen, die auftreten. Alle diejenigen, die sich bei uns damit beschäftigen, wissen, dass das natürlich sozusagen ein später Zeitpunkt ist, um dagegen aufzustehen. Ich nehme an, das wird Marion und Michael genauso wissen und hat es schon vor uns gewusst, nämlich 10 Jahre vor uns. Ihr beide habt irgendwas vorbereitet, was ich sozusagen ein Projekt, in dem ihr präsentieren wollt, wie eure Arbeit aussieht. Bitte, seid am Wort und am Bild und am Ton und am Text.
Also diese Afrika-Gruppe ist entstanden 1992, als in Deutschland eben diese Asylbewerberheime überfallen worden sind und angezündet worden sind und auch Privathäuser. Und das hat uns geärgert. Es war gar nicht so sehr, dass wir Widerstand wollten. Wir haben uns einfach geärgert und wir haben uns noch viel mehr geärgert über die Darstellung von diesen Überfällen in den Medien. Und daraufhin haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen über eine Form von politischer Artikulation, wo man nicht furchtbar viele Leute braucht und die Sinn macht, wenn der öffentliche Diskurs gegen einen ist. Und wir haben dann eben angefangen, uns mit dem Konzept von Kommunikationsguerilla zu beschäftigen und Micha wird jetzt ein Beispiel, ein Aktionsbeispiel vorstellen.
Ja, wir glauben, dass es sehr schwierig ist, Kommunikationsguerilla, oder auch langweilig, das theoretisch zu erläutern, und deswegen haben wir einfach ein Beispiel mit ein paar Bildchen zum Vorführen. Das ist eine Kampagne, die wir gemacht haben vor gut anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren, als die Schwarzen bei uns in die Opposition gegangen sind, haben sie die rassistische Karte für sich entdeckt. Es gibt in Deutschland natürlich einen ganz massiven Rassismus in der Bevölkerung, dass die Leute generell das Gefühl haben, es gibt zu viele Ausländer und man soll sie eigentlich am besten heimschicken. Es ist aber auch so, dass es nicht respektabel ist, das öffentlich zu sagen. Also das ist der Unterschied, denke ich, und das ist auch die Marktlücke, die der Haider vielleicht hier in Österreich füllt. In Deutschland darfst du das nicht öffentlich sagen, sonst bist du draußen, bist der rechtsextrem und damit out. Ja, und die Schwarzen haben dann bei uns eben genau diese Marktlücke für sich entdeckt und haben eine Kampagne gemacht, eine Unterschriftensammlung, eine Art Volksbegehren gegen die Pläne von der rot-grünen Regierung, das Staatsbürgerschaftsrecht zu ändern und Leuten eben die Einbürgerung zu erleichtern. Und diese Kampagne gegen die doppelte Staatsangehörigkeit haben sie durchgeführt, indem sie eigentlich ganz normale Forderungen in Anführungszeichen gestellt haben für Integration der hier lebenden Ausländer. Wir haben nichts gegen Ausländer, wenn sie Deutsche werden und sich auch von Deutschen nicht mehr unterscheiden. Und haben aber gleichzeitig auf der Rechtsaußenseite eben so vorgeprescht, dass es klar war, es ist eine Kampagne gegen Ausländer. Das war eine ganz witzige Sache. Sie haben eine ganz respektable Forderung gestellt, haben aber gleichzeitig klar gemacht, dass diese Kampagne dagegen geht, dass hier zu viele Ausländer sind. Darf ich mal? Ja, und dieses Ding, dieses Unterschriftenbogen der CDU ist also hier zu sehen. Ja zur Integration, nein zur doppelten Staatsangehörigkeit. Und gleichzeitig war aber furchtbar klar in den Medien, dass die CDU jetzt endlich was gegen die Ausländer macht. Wir haben uns darüber ziemlich geärgert und haben beschlossen, ihnen das, naja, wieder in den Hals zu stopfen. Die Idee war folgende: Die Leute wollen was gegen Ausländer machen, deswegen unterschreiben sie bei der CDU für Integration, was ein bisschen paradox ist. Weil das so ist, geht es den Leuten wirklich darum, hier ihre Meinung abzugeben, zu sagen, sie wollen was gegen Ausländer und sie werden sich überhaupt nicht interessieren, was sie da eigentlich unterschreiben. Und weil dem so ist, haben wir gedacht, naja, jetzt ändern wir diesen Fragebogen ein bisschen ab. Mach mal weiter. Und haben also diesen daraus abgeleitet. Ja zur Integration, nein zur doppelten Staatshörigkeit. Indem wir dann die Forderung aufstellen, dass wir die CDU, also die Schwarzen, doch in die Zivilgesellschaft und in die demokratische Gesellschaft integrieren müsse. Und Sie haben da natürlich Schwierigkeiten, weil Sie die Sprache nicht kennen und weil Sie auch das nicht so verstehen und nicht so weit sind wie wir. Und deswegen muss man Ihnen auch helfen, muss Ihnen Kurse geben und Sie fortbilden, sodass Sie sich in eine demokratische Weltgemeinschaft einfügen können. Ja, und das haben wir dann eben mit diesem Logo für die Integration der CDU gegen die doppelte Staatshörigkeit als Unterschriftenbogen bereitgestellt. Das war sehr einfach, weil man dieses Ding als Word-Datei von der CDU-Homepage runterladen konnte. Man musste also nur noch ein bisschen editieren und dann konnte man das so hinstellen. Und dann sind wir damit auf Unterschriftensammlung gegangen. Und das Ergebnis war also wirklich sehr überzeugend. Die Leute, die haben sich darum gerissen zu unterschreiben. Und zwar die CDU-Anhänger. Die haben also wirklich genau, wie wir es erwartet haben, nichts gelesen. Die haben sich auch nicht davon abhalten lassen, wenn jemand so ausgesehen hat wie ich und vielleicht eigentlich nicht so wie ein CDU. Ich weiß es nicht, vielleicht sehe ich auch so aus. Wie ein typischer CDU-Mann. Und es gab also da, man konnte da wirklich innerhalb von einer Stunde hunderte von Unterschriften kriegen. Gut, und was zu beweisen war, war eben, es ist wirklich vollkommen egal, was auf diesen Bögen steht. Es geht den Leuten darum, gegen die Ausländer zu unterschreiben. Genau das war aus, dass sie sind gekommen. Ist das hier gegen die Ausländer? Unterschrift fertig. Ja, das ganze Ding haben wir nicht nur für uns gemacht, sondern wir haben es übers Netz verbreitet. Wir haben also auf unserer Homepage diesen Vorschlag bereitgestellt, haben auch die Doc-Datei dann verschickt, wenn jemand sich interessiert hat, haben eine Mail rumgeschickt an die Leute, die wir halt kennen und haben sie darauf hingewiesen. Und es hat sich dann sehr schnell verselbstständigt. Also es hat sich im Netz so eine Dynamik entwickelt, dass dieses Ding rumgegangen ist, dass es weitergereicht worden ist. Machen wir weiter. Es gab dann also etliche Versionen dieses Fragebogens, zum Beispiel hier von der Gruppe C.S.U. Clowns sammeln Unterschriften, das war in Regensburg drüben. Auch das hat funktioniert, weil die Leute sich nicht groß dafür interessiert haben, wem sie denn dann eigentlich unterschreiben. Und das Ganze ist von den Medien auch ziemlich begeistert aufgegriffen worden, weil sich dann natürlich die CDU und ihre Anhänger dabei blamiert haben und die ganzen linksliberalen Journalisten sind also darauf eingestiegen. Es gab dann in eigentlich allen großen deutschen Tageszeitungen irgendwelche Berichte drüber. Und naja, die rechten Blätter, die haben es einfach das Maul gehalten. Die haben kein Interesse gehabt, natürlich was drüber zu sagen. Das heißt, es ging dann in die Medien, weil wir da sozusagen die Journalisten auch eine Vorlage gekriegt haben, wo sie ihren eigenen Ärger, denke ich, auch ein bisschen Ausdruck geben konnten. Und das funktioniert natürlich dann, wenn es eine linksliberale Presse gibt und wenn die genügend groß und wichtig ist. Ja. Also das ist mal die Geschichte von dieser Kampagne, die wir da gemacht haben und was wir darüber denken und wie sich das einbindet in eine Form von, was ich nicht Widerstand nennen würde, sondern einfach den Versuch, sich angesichts von einem massiven Rassismus in der Gesellschaft keine Magengeschwüre zu kriegen, sondern sich halt zu wehren. Das können wir vielleicht später auch weiter diskutieren.
Ja, danke fürs Erste. Es freut mich, dass die Präsentation einer Aktion, nämlich nur einer von vielen, die ich inzwischen kenne, nicht nur der Autonomen Afrika-Gruppe, sondern von vielen Initiativen hier, sozusagen auch diesen spontanen Beifall auslöst, weil ich tatsächlich glaube, womit Politik am wenigsten Freude hat, ist die Intelligenz der Art dieses Widerstands, sozusagen die nicht rituellen Formen, auf die die Politik ja stets vorbereitet ist und die auch diskursiv in den Medien so gehandelt wird. Und wir erleben das ja in Österreich in einem erstaunlich hohen Ausmaß, wie wenig Diskurs in den Primärmedien zu finden ist, wie natürlich stark interessiert die schwarz-blaue Koalition daran war, diesen Einfluss über die Medien zu gewinnen und ihn wohl auch erhalten hat. Allerdings in einigen Bereichen nicht. In den Bereichen der Kulturinitiativen nicht, in den Bereichen der autonomen Netzwerke nicht und in den Bereichen der freien Radios nicht. Und natürlich vor allem im Bereich der Veranstaltungen nicht, die zum Teil unorganisiert scheinen, trotzdem zustande kommen, Ereignischarakter haben, ohne kommerzielle Events zu sein. Und von daher auch ganz wesentlich motivieren, sich mit den Inhalten dieser Politik und gegen diese Politik zu engagieren. Nach der letzten großen Demonstration gegen Schwarz-Blau hat ja der jetzige Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel den Widerstand abgesagt mit einigen Bemerkungen. Eine davon war, das sei ohnehin nur, weil sich die Altlinken und die Computerkids noch einmal austoben würden und danach würde Ruhe eintreten bzw. Normalität. Das ist einige Monate her, jetzt leben wir in dieser Normalität. Ruhe ist vielleicht nur, wenn ich etwas nicht wahrhaben will, eingetreten. Ansonsten merke ich dieselbe lustvolle Unruhe wie vorher. Die Frage nach dem Sinn stellt sich dennoch. Schließlich haben wir es mit einer Übermacht zu tun, die offenbar auch sehr stark reproduktionsfähig ist, über wesentlich mehr Mittel, über wesentlich mehr Möglichkeiten verfügt, offenbar über eine nicht im ausreichenden Maß, die kriegen sie auch nicht. Das ist unsere Begabung, sozusagen uns etwas einfallen zu lassen. Wie geht es weiter bei einer Initiative, die eigentlich aufgehört hat, wo aber noch jemand da sitzt, der eigentlich weiter denkt, weiter lebt, weitermachen will? Wie geht es da weiter? Wie schätzt du die Situation jetzt ein? Wie schätzt du die Möglichkeiten ein? Damit sage ich jetzt einmal, sollte es der Fall sein, dass der Waisenrat beschließt, in Österreich sei ohnehin alles normal, hey, da würde ich halt hin und wieder ein bisschen ausrutschen, aber sonst wäre alles ganz normal. Schwarz-Blau wäre damit international zementiert. Was tun wir dann? Was tust du dann? Was tut eine solche Initiative dann, die es ohnehin nicht mehr gibt, aber die ja vielleicht wieder entstehen könnte?
Das ist prinzipiell sicher so, dass wir nie ausschließen würden, dass wir nicht wieder mal intensiv weiterarbeiten. Es war halt nur damals einer von den vielen Gründen, einfach 3 Wochen lang 16 Stunden pro Tag zu arbeiten, für das geht nicht, das kann man nicht ewig durchziehen. Was die Situation ganz generell in Österreich betrifft, hat sich sicher seit Februar einiges geändert. Im Februar war Österreich auf den Titelseiten der Weltpresse eigentlich und im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit, wie eigentlich schon lange nicht mehr. Die Bevölkerung war extrem polarisiert in Bezug auf das, dass jeder Mensch gewusst hat, ist er gegen oder für die Regierung. Und die Situation schaut jetzt natürlich anders aus. Dieser Teil, der strikt gegen die Regierung ist, eingestellt ist, der hat sicher rapide abgenommen, denke ich. Ein Grund dafür und der dominante Grund wahrscheinlich, diese ganze Sanktionengeschichte, wo dann die Regierung die nationale Einheit beschwört hat gegen einen äußeren Feind oder so. Dieser Mechanismus hat ja eigentlich schon immer funktioniert, wo dann die leiseste Kritik eben zum Verrat oder zum Hochverrat wird. Andere Gründe waren sicher auch, dass die Opposition nicht sehr wahrnehmbar war. Inzwischen, wie ja der Herr Gusenbauer das Verhältnis zum guten Teil der FPÖ, also zum Herrn Grasser und so weiter, irgendwie neu überdenken, oder der Herr Van der Bellen schließt die Zusammenarbeit mit der ÖVP nicht kategorisch aus und will außerdem der bessere Patriot sein. Als nächstes die Gewerkschaften, die einmal versucht haben, sowas wie einen Streik, 1 oder 2 Stunden mit 1000 Entschuldigungen und vielen Einschränkungen, also zum Beispiel bei den Bahnen, dass die Züge, die schon in Bewegung sind, trotzdem weiterfahren und nur die Züge, die noch in den Bahnhöfen sind, die sind von dem Streik 2 Stunden lang betroffen oder so. Die Situation ist also sicher nicht optimal jetzt im Gegensatz zum Februar. So Lichtblicke waren für mich so Ereignisse wie die Torte vom Herrn Kawasch, der ja inzwischen als Politiker nicht mehr sehr ernst genommen wird, auch von vielen Leuten, die grundsätzlich pro Regierung sind. Eine andere Sache war die Containeraktion vom Herrn Schlingensief, bei dem man natürlich sagen kann, der hat schon Dinge gemacht, die nicht so optimal funktioniert haben, aber in dem Fall, denke ich, war er zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Aktion. Also die ganzen Mediengeschichten, die da drumherum passiert sind, waren sehr spannend und interessant. Es kommt natürlich dazu, dass es nicht genug ist, jetzt nur FPÖ, ÖVP oder so zu bekämpfen und dann zum Beispiel als Alternative sich Rot-Grün vorzustellen, wie das jetzt die demokratische Offensive mit der Aktion Neuwahl, ja, das kann irgendwie das einzige Ergebnis sein, wenn überhaupt, wo man sieht, wie in Deutschland Rot-Grün zum Beispiel regiert und genauso einen institutionalisierten Rassismus massiv mitträgt, die Schengen-Grenzen abgeschottet sind und 2000 Leute bisher ums Leben gekommen sind, die versucht haben, diese Schengen-Grenzen zu überwinden. Aber die grundsätzliche Frage ist ja, es ist da eine rechte bis rechtsextreme Partei in der Regierung und es ist eine andere Partei, die schlicht und einfach gelogen hat, was ja eigentlich für einen Großteil der Leute relevant sein könnte. Also sie haben, die ÖVP hat, der Herr Schüssel hat ja gesagt, er geht in Opposition. In dem Fall, wenn er Dritter wird bei der Wahl. Und in der Situation finde ich es irgendwie, ist es für mich echt unverständlich, dass durch dieses ganze nationale Einheitsding, was die ÖVP und FPÖ veranstaltet haben, jetzt die Stimmung so umgeschwenkt ist. Das wäre jetzt so wie ich die Situation sehe. Was eben unsere Initiative selber betrifft, werden wir in nächster Zeit sicher nicht weiter wieder beginnen, tätig zu sein. Vielleicht im Herbst, wer weiß. Natürlich ist die Website trotzdem online und die dient irgendwie zur Vernetzung in dem Sinne, dass viele Links zu anderen Seiten drauf sind und unsere Seite natürlich noch immer einigermaßen viele Zugriffe hat, dadurch, dass sie extrem viel verlinkt ist im Netz. Es gibt jetzt noch diese anderen Netzinitiativen, wie eben zum Beispiel Widerstand Mund oder Popo.at, das wären für mich die zwei zentralsten eigentlich. Popo.at hat sogar bei eMedia den Preis gewonnen, dass sie die beste Website Österreichs in der Politikkategorie Kategorie Politik ist und ist vom Prinzip mir sehr sympathisch vom Konzept her, dass verschiedene Leute ohne Wissen um die technischen Dinge der Informationen veröffentlichen können und andererseits der Widerstand Mund, wobei eine Sache mir noch nicht ganz klar ist, medienunabhängiger Nachrichtendienst, dieses Wort ist mir nicht ganz klar, das würde mich dann interessieren, aber ich würde noch ganz kurz das zu Ende führen, was mir ein bisschen abgeht, wäre irgendwie so ein Ding wie austria.indimedia.org. Das wäre eine Möglichkeit. Indimedia ist entstanden in Seattle bei den Protesten gegen IWF und Co. Gibt inzwischen 20 Stationen rund um die Welt und das ist ein Konzept, das auch relativ bekannt ist, wo es genaue Überlegungen gibt, wie man Entscheidungen fällt, was auf Website gestellt wird, wie selektiert wird und so weiter. Und das wäre, denke ich, eine gute Idee.
Ja, ich danke einmal dem Wolfi Christel. Wir diskutieren hier für alle, die es nicht wissen, und zwar dann mit Ihnen auch bis 2:50. Wer noch nicht im Zelt ist, hier bei Enough is Enough, sollte die kurzen Regenpausen benutzen, um ins Zelt zu kommen. Hier im Zelt kann man sich nicht nur unterstellen, sondern auch mitdiskutieren. Wer immer das da draußen hört, vielleicht gibt es auch kurze Wegstrecken, wo das ganz leicht zu überbrücken ist. Einige haben dieses Risiko auf sich genommen. Der Regen beginnt im Moment wieder stärker. Direkt angesprochen worden ist Andreas Görg von Widerstand, medienunabhängiger Nachrichtendienst. Bitte.
Eigentlich würde ich mal weiterleiten an die Sektion in die Media London, um die letzte Frage zu beantworten. Ich weiß nicht, magst du, Marion?
Sag
erstmal, du weißt du davon.
Okay, also Mund, medienunabhängiger Nachrichtendienst, diese Bezeichnung erklärt sich eigentlich aus der, sagen wir mal, Inhomogenität des Redaktionsteams, wie das Ganze entstanden ist, nämlich mit Leuten, die sich überhaupt nicht gekannt haben, die einfach übers Netz einmal angefangen haben, dieses Ding zu produzieren. Und wir haben am Anfang nach einem Namen gesucht. Es gab den Vorschlag, das Ganze Mund zu nennen, eben medienunabhängiger Nachrichtendienst. Und ich war dagegen. Ich wollte, dass das eben Widerstand mit dem berühmten Edge statt dem A heißt. Und der Kompromiss war dann Widerstand Mund. Insofern möchte ich diese Bezeichnung medienunabhängiger Nachrichtendienst nicht verteidigen, aber es ist zumindest eingänglich.
Aber du weißt, was ich gemeint habe, nämlich, dass es ja irgendwie ein Medium ist, ne?
Ja, richtig. Na, wir sind
Mund
natürlich.
Und
ja.
Das dadurch ein bisschen seltsam klingt.
Ja, wir sind natürlich ein Medium, sagen wir mal, geworden auch, mit unseren tagesaktuellen Berichten. Aber andererseits, ich meine, gut, verteidigen kann ich die Bezeichnung schon ein bisschen dadurch, dass man sagt, wir haben eben zu den größeren damals Tageszeitungen und so weiter keinen Zugang gehabt und waren eben davon unabhängig und insofern die Unabhängigkeit.
Ja, es sollte gleich weitergehen an die Marion, bitte.
Also ich bin nach London umgezogen und arbeite da jetzt mit bei Reclaim the Streets und auch bei Indie Media London, was eine ziemlich nette und chaotische Gruppe ist. Ich denke, es geht bei dieser Indie-Media-Sache vielleicht auch wie bei euren Pages auch darum, sich das Internet als ein Kommunikationsmedium der Linken für Gegenöffentlichkeit anzueignen. Das heißt, es scheint sehr wichtig zu sein, dass man mit den Möglichkeiten spielt und alle möglichen Sachen ausprobiert und zum Teil auch Diskussionen wiederführt, die in den Zeitungen schon vor Jahrzehnten geführt worden sind. Also so Sachen wie Unterschied zwischen Bericht und Kommentar und so weiter, das fängt alles wieder von vorne an. Also wir eignen uns das an. Das Besondere an Indie Media London und was mir die Sache auch wirklich sympathisch macht, ist, dass diese Netzgeschichten ganz eng verbunden sind mit Aktionen vor Ort, dass wir also Laptops zu den Aktionen mitnehmen und dass jeder die Dinger benutzen kann und ob diese Berichte, die da jetzt entstehen, ob die wirklich so klasse finde, ob ich die persönlich klasse finde oder nicht, ist gar nicht so wichtig, sondern es geht einfach auch darum, dass die Technik, die wir für unsere Kommunikation untereinander lokal und auch weltweit nutzen, ein Teil von Aktionen ist und eben nicht nur die Berichterstattung hinterher. Also ich glaube, dass es für ein Vorantreiben von Widerstand ganz wichtig ist, die Technik zu nutzen, aber gleichzeitig nicht zu vergessen, dass wir uns bei allen Gegenöffentlichkeitsprojekten wirklich auch auf bestehende Netzwerke beziehen und dass das unabhängig von den lokalen Gruppen, die sich untereinander kennen und zusammen saufen gehen oder so, dass es da relativ wenig Chancen hat. So.
Ja, zurück nach Österreich. Österreich ist nicht nur nach meiner Erfahrung, sondern nach den Erfahrungen von vielen, die Kulturinitiativen in den letzten 20 Jahren gestartet haben, eigentlich ein sehr autoritätsfixiertes Land, wo ich jetzt wieder den Eindruck habe, dass na dürfen's denn das wieder ganz besonders im Vordergrund steht, nämlich darf die zivile Gesellschaft denn überhaupt Widerspruch üben? Ich rede noch gar nicht von Widerstand. Darf sie denn überhaupt Widerspruch zu einer Regierung üben? Darf sie überhaupt moralische Bedenken gegenüber einer Regierung anmelden? Und darf sie zudem noch gegen diese Regierung öffentlich auftreten? Und vor allem, wenn sie sich das herausnimmt, es zu tun, dann werden wir wohl einiges damit anfangen, damit es nicht allzu lange durchhält. Also ich denke auch an diesen repressiven Ton, der mittlerweile Einzug gehalten hat. Ich rede jetzt nicht von konkreten Ergebnissen, die es auch gibt. Aber es gibt so einen repressiven Ton in Österreich neuerdings, der heißt, mach es nur, aber wenn du es magst, dann wirst du schon sehen. Und zwar vor allem meint das natürlich die Kürzung von öffentlichen Mitteln, Das meint natürlich auch den Entzug von Öffentlichkeit, von Akzeptanz, von Anerkennungen, und das durchzieht die Medien schon. Das geht, wenn ich mich an den Streit erinnere, der vor kurzem und noch nicht abgeschlossen durch die Medien gegangen ist, um den österreichischen EU-Osterweiterungsbeauftragten Erhard Buseck. Die Reaktion des Clubsekretärs der Freiheitlichen Partei Österreichs, Westenthaler, war: kein Schilling Subvention, kein Schilling für Spesen für diesen Osteuropa-Experten. Das heißt, es ist immer dieselbe Totschlagkeule, die ich in allen Varianten höre. Und die Frage ist natürlich auch eine der Ökonomie. Wie lässt sich das denn überhaupt durchhalten? Jetzt glaube ich natürlich unbändig an die Selbstorganisation, aber auch die Selbstorganisation, die selbstigte Selbstorganisation braucht irgendwelche Mittel und nicht nur Fantasie. Sie braucht natürlich auch eine Öffentlichkeit, die offenbar als einzige nicht wirklich verwaltbar ist, nämlich die der Straßen, Gassen und Plätze. Ich komme zurück auf Volkstanz, ich komme zurück auf die Marie. Wie lang kann man eigentlich gegen eine solche Regierung tanzen?
Ich glaube, dass jetzt tatsächlich ein Punkt erreicht ist, wo man sich sehr gut überlegen muss, wie man weiter vorgeht. Gegen die Regierung zu tanzen und das auch mit einem gewissen Spaßfaktor, den ich mir hier auch nicht nehmen lassen will, und ich glaube, viele Volkstänzerinnen und Volkstänzer auch als sehr wichtiges Bindemittel, wenn man so will, ansehen, sind wir jetzt tatsächlich in einer Situation, die sehr massiv die Frage stellt, wie kann es weitergehen, nicht? Also nicht nur Volkstanz samstags, sondern auch donnerstags müssen wir alle mit weinendem Auge sehen, dass kaum mehr so viele Menschen auf die Straße gehen, wie es einst waren in den Bundesländern, die es ja auch noch gibt. Wir sind ja hier sehr Wien-lastig. Tut sich wenig. Und auch Volkstanz stellt sich natürlich ganz massiv die Frage. Volkstanz hat sich zu diesem Thema des Geldes ein bisschen was überlegt. Wir haben einerseits einen florierenden T-Shirt-Handel, und ich lade euch alle ganz herzlich ein, euch jeden Samstag ganz viele T-Shirts zu kaufen. Sie sind auch wirklich hübsch. Und andererseits haben wir zusammen mit vielen österreichischen DJs und Elektronikmusikern und Musikerinnen eine CD herausgebracht unter dem Schlagwort Electronic Resistance, die sich sehr gut verkauft und daher auch Geld macht und damit auch ermöglicht, jeden Samstag immer wieder aufs Neue einen Truck auf den Heldenplatz zu stellen. Und denke ich auch in den nächsten Wochen und Monaten ermöglichen wird, darüber hinausgehend Aktionen zu setzen und diesen Widerstand auch weiter zu denken, weiter zu diskutieren und weiter zu führen.
Okay, danke. Noch einmal den Bernhard Wernitznik. Ich kenne ja Kärnten ganz gut aus den 70er Jahren, und was mich in Kärnten immer verblüfft hat, war, dass dort viel früher als woanders in Österreich eine gewisse kulturelle Depression eingesetzt hat, die meines Erachtens noch einen gewissen Höhepunkt jetzt erreicht haben dürfte, mit einer, so wie ich das sehe, ersten komplett durchgeschalteten, blau durchgeschalteten Kulturverwaltung von einem Landeshauptmann, der zugleich nicht nur Kulturreferent des Landes ist, sondern auch seit jüngster Zeit oberster Osteuropa-Experte, neben Buseck, er ist auch noch einiges andere, kurzum, er ist omnipotent und omnipräsent. Zugleich gibt es dann noch einen Kulturreferenten der Freiheitlichen Partei in der Stadt Klagenfurt, das ist in der Landeshauptstadt dieses Landes. Gibt es da überhaupt noch einen Spielraum? Also wie entsteht da überhaupt noch eine Kulturszene abseits des offiziell Gewünschten? Gibt es da überhaupt noch Aussichten oder herrscht nur mehr sozusagen die karawanenhafte Trostlosigkeit, wo man möglichst schnell aus Kärnten wegzukommen hofft?
Naja, es ist in Kärnten im Moment wirklich eine Depression und Repression eingetreten. Repression speziell aufgrund eben der finanziellen Mittel, auf die vor allem in der Provinz Künstler eben angewiesen sind, aufgrund des geringen Publikums etc. und die sofort gekürzt werden, sobald jegliche Kulturinitiative oder was auch immer regierungskritische Töne innerhalb ihrer Arbeit aufkommen lässt und sofort um ihre Subventionen zittern muss. So geschehen wie zum Beispiel bei der Studiobühne Villach, die ein Stück von Elfriede Jelinek jetzt aufführen wollten und worauf zufällig alle sämtlichen Mittel des Landes Kärntens für die Villacher Studiobühne gestrichen worden sind und dieses kleine Kleinstadttheater jetzt Konkurs anmelden musste. Ähnlich verhält es sich mit den meisten Kulturinitiativen. Auch der öffentliche Raum für regierungskritische Kultur, überhaupt kritische Kultur an sich, ist mehr oder weniger verschlossen, weil sich auch kaum jemand mehr traut, solche Veranstaltungen durchzuführen, weil er Angst hat, wiederum von allen möglichen Seiten angegriffen und angefeindet zu werden. Es ist eben relativ schwierig, jetzt in der Richtung weiterzumachen. Es gibt einzelne Leute, die kleinere Projekte machen, die aber mittlerweile sowieso auf jegliche Unterstützung des Landes oder finanzielle Mittel verzichten müssen und das dann sowieso schon fast egal ist, ob sie jetzt das Land anfeinden oder nicht, und denn die Förderungen für diese kritischen Künstler sind sowieso eingefroren, vorerst eingefroren, werden vielleicht total gestrichen. Vorerst wird so vorgegangen in Kärnten, dass Förderungen zurückgehalten werden. Seit, glaube ich, 6 Monaten warten verschiedenste Vereine, Kulturvereine auf ihr Geld und bekommen es nicht. Aufgrund irgendeiner fadenscheinigen Argumentation wird das Geld nicht ausgegeben und die Streichungen, Kürzungen für nächstes Jahr, die stehen aber schon fest. Im Gegensatz dazu, die Perspektiven für Kulturschaffende sind eher schlecht. Also ich kann jetzt irgendwie nichts selbst aus eigenen Kräften Entstehendes in Kärnten entdecken, das jetzt irgendwie dauerhaft dagegen etwas tun kann. Deswegen auch die Idee der Kulturkarawane, dass Künstler, die nicht in Kärnten, von Kärntner Landesmitteln etc. abhängig sind, vielleicht Sachen durchführen und dann sich kein Blatt vor den Mund nehmen müssen und das sagen können, was sie sagen wollen, jene Aktionen machen können, die sie machen wollen. Da wiederum stellt sich wieder das gleiche Problem. Es gibt wenige Leute, die sich exponieren wollen, die Veranstaltungsräume zur Verfügung stellen wollen und die so etwas auch finanziell unterstützen, auch im sozialdemokratischen oder konservativen politischen Spektrum, weil es einfach Widerstand oder Kritik ist einfach etwas Verbotenes, quasi ein Tabu, und das ist unser Problem, vor dem wir stehen und wo wir eigentlich anstehen und nicht wissen, wie wir dieses Tabu brechen können.
Ja, danke. Vielleicht finden wir Rezepte. Ich denke, dass die Zeit der Schockzustände und des Empörungswiderstands tatsächlich vorbei ist. Aber das ist auch nicht das Entscheidende gewesen, schockiert zu sein oder sich aus Empörung und nicht aus Prinzip gegen eine solche Regierungskonstellation und vor allem gegen ihre Inhalte zu wenden. Entscheidend war schon immer und wird sein, wie diesen Inhalten begegnet werden kann. Und wahrscheinlich fallen jedem und jeder von uns sehr viele Beispiele ein, die es inzwischen dazu gibt, die diese Politik sehr gut illustrieren. Mir fällt im Moment eines ein, bevor ich sage, die Diskussion ist eine allgemeine und wir haben dazu dieses links von mir äußerste Mikro, das wir ein bisschen erhöhen und umdrehen müssen. Also ich würde alle diejenigen, die was beitragen wollen zur Diskussion, dann bitten, zum Mikro zu kommen. Mir fällt ein Beispiel dazu ein, und ein Zitat des Kärntner Landeshauptmanns, wie er unter anderem die Seebühne, die in den Wörthersee hineingebaut worden ist, als große Kulturtat angekündigt hat. die jahrelang verschlampt worden sei von den anderen Regierungsparteien, was er nicht gesagt hat, dass er mit dieser Seebühne durchaus zweckentfremdete Absichten hat, denn zuerst hat sie immer ihm und seinen Parteiveranstaltungen gedient. Offenbar wollte Jörg Haider immer schon eine breite Treppe hinunterschreiten und dabei im Bild zu sehen sein. Er hat jetzt im Sommer nachgebessert, indem er gesagt hat, es würden dort auch Musicals gespielt, denn schließlich sei etwas auch für den intellektuellen Anspruch vorzusehen. Also auf dieser intellektuellen Höhe diskutieren wir Kunst und Kultur mit dieser Partei und wohl alle Fragen, die uns seit vielen Jahren bewegen, ob das die Fragen der Gleichberechtigung sind oder der Menschenrechte und vieles andere mehr. Das sind die milderen Varianten dieser Partei und ja, ihres legitimatorischen Helfers in der Regierung, der ÖVP. Die anderen Seiten kennen wir auch und sie brechen eigentlich auch blitzartig auf, wenn es wieder mal eng wird für die Freiheitliche Partei, weil vielleicht die Umfragewerte nicht mehr ganz so stimmen und ihre Rabiatspolitik wieder notwendiger ist als vorher. So, wir haben bis 10 vor 3 Zeit und ich habe mir gedacht, wir machen das so im dialogischen Verfahren. Ich würde bitten, sozusagen keine Co-Referate zu halten, sondern einfach Diskussionsbeiträge.